SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. 90% haben wir also erreicht. Die Gasspeicher sind fast voll. Das geht aus Daten der Betreiber hervor. Die Bundesregierung hatte den Füllstand von 95% für November angepeilt. Er gilt als Kriterium dafür, ob Deutschland ohne Gas abschalten durch den Winter kommt. Das klingt jetzt erstmal auch machbar. Wir importieren gerade Erdgas aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Und das wird ja auch erstmal so bleiben. Was nicht unbedingt so bleiben muss, ist die Gasumlage und der Zeitpunkt, ab dem wir zahlen müssen. Das soll Bundeswirtschaftsminister Habeck bei einer internen Sitzung der Grünen in der vergangenen Woche in Frage gestellt haben. Vielleicht wird sie aber sogar ganz abgeschafft. Hans-Joachim Viehweger berichtet aus Berlin.
Erst vor wenigen Tagen hatte das Bundeswirtschaftsministerium darüber informiert, dass die ersten Abschlagzahlungen für die Gasumlage erst Ende Oktober erfolgen sollen und damit nicht zum eigentlich geplanten Start der Umlage am 1. Oktober. Für den Fall einer Verstaatlichung von Uniper könnte die Gasumlage aber auch entfallen. Stattdessen würde der Staat Uniper direkt mit weiteren Milliarden unterstützen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat Habeck bei einer internen Sitzung der Grünen zur Begründung unter anderem finanzverfassungsrechtliche Zweifel angeführt. Die Kombination aus einer Verstaatlichung von Uniper und der Gasumlage könne rechtlich schwierig sein. Die Gasumlage würde tatsächlich in erster Linie Uniper zugutekommen. Das Unternehmen hat Lieferverpflichtungen gegenüber seinen Kunden, wie beispielsweise Stadtwerken, muss Gas wegen der erneuten Schließung von Nord Stream 1 aber teuer aus anderen Quellen einkaufen. Tägliche Millionenverluste sind die Folge.
Das Amtsgericht Lörrach hat eine Hausärztin aus Bad Bellingen vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen freigesprochen. Das Gericht folgte damit den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Ärztin hatte einer Patientin ein Schmerzmittel gespritzt. Daraufhin ist die Frau zusammengebrochen. Matthias Zeller.
Hätte die Hausärztin ihrer bewusstlosen Patientin noch vor der Herzdruckmassage und der Beatmung Adrenalin verabreichen müssen? Das meinte der vom Lörracher Amtsgericht bestellte Gutachter. Denn er war überzeugt, dass die Ärztin durch eine Schmerzmittelspritze in den schmerzenden Nacken der Patientin einen allergischen Schock ausgelöst hat. Was den Kreislaufkollaps ausgelöst hatte, blieb letztlich aber unklar. Am Ende folgte der Richter nicht dem Gutachter und kam zu dem Ergebnis, dass der Ärztin strafrechtlich nichts vorzuwerfen ist. Nachdem die 79-jährige Patientin später an der Uniklinik Freiburg in ein künstliches Koma versetzt worden war, hatten sich die Angehörigen letztlich entschieden, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden.
Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat wieder zu einem Warnstreik in Baden-Württemberg aufgerufen. Betroffen sind die SWEG und die Bahn Stuttgart GmbH SBS. Der Streik hat um 5 Uhr begonnen und soll 12 Stunden dauern. Fahrgäste müssen sich auf Zugausfälle einrichten. Im Iran gehen offenbar immer mehr Menschen auf die Straßen, um gegen das Regime in Teheran zu protestieren. Auslöser war der Tod der jungen Iranerin Mehsa Amini in Polizeigewahrsam. Sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig getragen hatte. Bei den Protesten sollen jetzt sogar 4 Menschen getötet worden sein, berichtet eine kurdische Menschenrechtsorganisation. Karin Senz.
Sicherheitskräfte sollen in Sargass, der Heimatstadt von Mehsa Amini, das Feuer auf Demonstrantinnen und Demonstranten eröffnet haben. 2 Männer seien dort getötet worden, 2 weitere in einer anderen Stadt der Kurdenregion im Nordwesten des Iran. Das berichtet die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengav. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt oder inhaftiert worden. Die Regierung bestreitet Todesopfer. Bis in die Nacht gab es in mehreren Städten des Iran Proteste. Teilnehmerinnen und Teilnehmer riefen, genug ist genug. Tod dem Diktator, womit der oberste Führer Khamenei gemeint ist, oder auch weg mit den Mullahs. In Teheran beispielsweise kam es laut Internetvideos zu Straßenschlachten. Darauf zu sehen ist, wie die Polizei Wasserwerfer einsetzt. Auf einem Video, angeblich aus der Kurdenregion, sind Schüsse zu hören.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen kann es hier und da noch ein bisschen Frühnebel geben. Örtlich kann es auch mal ganz vereinzelt noch regnen. Ansonsten ist es aber verbreitet trocken. Die Sonne schafft es immer wieder mal durch. Vor allem im Süden von Baden-Württemberg wird es besonders sonnig. Im Rest von Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad in der Eifel und 17 Grad im Breisgau.
SWR aktuell Service.
Das Auto nehmen oder doch lieber stehen lassen? Die Frage stellen wir uns gerade häufiger, weil Benzin und Diesel so wahnsinnig teuer sind, weil uns das 9-Euro-Ticket gezeigt hat, dass es auch mit der Bahn geht oder weil wir wegen Corona vielleicht weiterhin einfach im Homeoffice arbeiten. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Autoversicherung, denn der Beitrag hängt davon ab, wie viele Kilometer Fahrleistung man angegeben hat. Darüber habe ich mit dem YouTuber Saidi von Finanztipp gesprochen. 5000 Kilometer jährlich mehr oder weniger, das macht schon einen Unterschied. Wie groß ist der denn tatsächlich?
Ja, so ungefähr 15% des Jahresbeitrags macht das aus. Also wenn ich zum Beispiel 20.000 Kilometer angebe und in Wirklichkeit nur 15.000 gefahren bin, dann zahle ich etwa 15% mehr so im Durchschnitt, je nach Versicherer. Das heißt, bei 500 Euro Jahresbeitrag wären das so ca. 75 Euro mehr. Bei 15.000 Kilometern, also wenn ich 15.000 Kilometer angegeben habe und aber nur 10.000 Kilometer gefahren bin, dann sind es nur 9% mehr. Aber auch immerhin, also dieses Geld, das schenkt man quasi, wenn man da nicht aufpasst, dem Versicherer. Und das muss ja nicht sein.
Das heißt, man wirft das Geld tatsächlich raus?
Ja, tatsächlich, ne? Weil der Versicherer, der fragt da nicht groß nach zunächst mal. Das heißt, man muss dann halt schauen, wie viel man tatsächlich gefahren ist, und man hat dem Versicherer letztendlich Geld geschenkt. Umgekehrt, wenn man zu wenig angegeben hat, dann kommt er einem natürlich drauf. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Abrechnung hat oder ähnliches, dann muss man ja die Kilometer nochmal angeben und dann wird halt eben nachberechnet, aber von alleine rückt der Versicherer nicht das Geld raus.
Das heißt, ich muss dann selbst in die Gänge kommen und bei meinem Versicherer nachhaken und sagen, hey, ich bekomme hier eigentlich Geld zurück.
Ganz genau, und das sollte man auch unbedingt machen, denn die meisten, auch die großen Versicherer, wie zum Beispiel die Hook24, die Allianz, die DEVK, die erstatten dann auch die Beiträge, zumindest auch rückwirkend für das laufende Versicherungsjahr. Also jetzt zum Beispiel für 2022, wenn ich jetzt festgestellt habe, ich bin dieses Jahr einfach deutlich weniger gefahren als gewohnt, unter anderem zum Beispiel vielleicht wegen Homeoffice, dann sollte ich das meinem Versicherer mitteilen, schriftlich, per E-Mail oder über die Homepage, über das entsprechende Kontaktformular, und dabei natürlich angeben, wie viel ich gefahren bin, und dass ich unbedingt ganz klar sagen möchte, dass ich für das laufende Versicherungsjahr eben rückwirkend bitte schön Beiträge erstattet haben möchte. Da will er natürlich dann auch den aktuellen Kilometerstand wissen.
Muss ich denn sonst noch irgendwas beachten, wenn ich mein Geld da zurückbekommen will und das alles auch irgendwie möglichst schnell?
Ja, die Versicherer sagen zwar, dass sie das machen, aber ich glaube, dass deren Prozesse noch nicht unbedingt darauf eingestellt sind. Das heißt, ich sollte schlichtweg mir eine eigene Erinnerung schreiben, wenn ich da innerhalb von 2 Wochen noch keine Meldung bekommen habe. Dann dort einfach nochmal nachfassen. Und wie gesagt, die Angabe, dass das rückwirkend sein soll und nicht einfach fürs kommende Versicherungsjahr, das machen nicht alle Versicherer, aber die meisten Großen, bei denen die meisten Menschen sind, die machen das eben auch rückwirkend. Und dann kann ich mir für dieses Jahr nochmal ein bisschen Euro sparen. Ich sollte natürlich realistisch angeben. Das heißt jetzt nicht, ich sag's mal auf gut Deutsch, an der Stelle irgendwie versuchen zu betrügen, indem ich eine unrealistisch niedrige Kilometerzahl angebe. Im Zweifelsfall wird der Versicherer irgendwann da drauf kommen und dann gibt's auch eine Nachberechnung. Aber das realistisch einschätzen, zum Beispiel anhand der letzten Werkstattrechnungen oder mir schlichtweg den Kilometerstand aufschreiben.
Wie komme ich denn dann zu einer möglichst realistischen Einschätzung? Es ist ja, wenn man gerade mal die Corona-Pandemie betrachtet, doch eher schwierig, sowas vorauszusehen.
Das ist richtig. Ich würde einfach konservativ schätzen, also eher so ein bisschen niedrig schätzen. Und wie gesagt, es hilft halt, den Kilometerstand mal an der einen oder anderen Stelle aufzuschreiben. Und was wichtig zu wissen ist, man kann immer nachmelden. Das heißt, wenn ich dann mich doch entscheide, zum Beispiel mit dem Auto nach Spanien in den Urlaub zu fahren und weiß, da kommen jetzt ein paar tausend Kilometer nochmal oben drauf, dann kann ich die jederzeit dem Versicherer nachmelden, verliere deshalb jetzt nicht meinen Versicherungsschutz oder ähnliches, sondern muss nur entsprechend Beiträge zahlen. Also lieber mal ein bisschen konservativ schätzen und im Zweifelsfall dann nochmal draufschauen. Wenn es dann zu viel geworden sind, dann muss ich halt nachzahlen.
Sagt Saidi Solilatu von Finanztipp.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nach dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. Und nach dem Ende der 10-tägigen Trauerzeit geht in Großbritannien jetzt wieder der politische Alltag los. Welche Probleme angegangen werden, berichtet Franziska Hoppen.
In der Trauerzeit hatte das Parlament pausiert, noch in dieser Woche will es wieder zusammenkommen. Ganz oben auf der Agenda steht die Frage, wie den britischen Haushalten in der sogenannten Cost of Living Crisis geholfen werden kann. Vor allem die Energiekosten steigen im Land derzeit ins Extreme. Die neue Premierministerin Liz Truss hatte kurz nach ihrem Amtsantritt vor 2 Wochen zwar ein Hilfspaket von bis zu 150 Milliarden Pfund angekündigt, doch es ist unklar, wie das finanziert werden soll. Ebenfalls in dieser Woche will Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg vorstellen, wie Unternehmen geholfen werden kann. Einigen droht wegen wachsender Ausgaben die Insolvenz. Einen entsprechenden Notfallhaushalt will Finanzminister Kwasi Kwarteng vorstellen, auch in dieser Woche. Zuvor jedoch wird Liz Truss nach New York fliegen, um an der UN-Vollversammlung teilzunehmen.
Apropos UN-Vollversammlung, da wird es heute auch noch eine Premiere geben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundeskanzler Scholz wird heute vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York sprechen, und zwar zum ersten Mal. Vorrangig dürfte es um den Krieg in der Ukraine gehen. Eine Zeitenwende muss Scholz nicht nochmal verkünden. Das hat er im Bundestag schon Ende Februar getan und wird seitdem immer wieder dafür kritisiert, dass er sie zwar prophezeit hat, aber nicht so recht mit Leben füllt. Was kann der Kanzler nach New York mitbringen? Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio hat sich Gedanken dazu gemacht.
Der Kanzler könnte bei den Vereinten Nationen neue Signale setzen, also mal nicht so diplomatische Sachen sagen wie, solange die Ukraine es braucht, werden wir sie unterstützen. oder wir werden keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren. Beide Sätze könnten trotzdem vorkommen in seiner Rede heute in New York und mit Sicherheit auch dieser: Wir machen keine deutschen Alleingänge und stehen fest zu unseren Partnerländern. Deutlichere Worte fand vergangene Woche schon Verteidigungsministerin Lambrecht, und das war Absicht. Sie hat für den Kanzler die Bühne bereitet, denn sie sprach von mehr Verantwortung für Deutschland in Europa und der Welt, und zwar auch militärisch. Deshalb wird es sich lohnen, dem Kanzler heute genau zuzuhören. Deutschlands Rolle in der Welt wird gerade neu definiert. Deshalb ist auch Außenministerin Baerbock mit dabei in New York bei den Vereinten Nationen. Auch sie wird sprechen, und auch das zeigt, auf diplomatische Weise wird das heute ein, ja, historischer Tag. Oft gebrauchter Begriff, hier passt er mal. Leise und vorsichtig im Tonfall, aber hart in der Sache.
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt. Mit Spannung erwarten Rechtspolitiker und Strafverfolger heute die Entscheidung aus Luxemburg über die deutsche Vorratsdatenspeicherung. Ende 2021 hatte der Generalanwalt die deutsche Version als nicht mit EU-Recht vereinbar eingestuft. Gigi Deppe aus der SWR-Rechtsredaktion mit den Hintergründen.
Schon mindestens 7-mal hat sich der EuGH, das oberste Gericht der EU, mit der Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Und immer wieder haben die Richterinnen und Richter deutlich gesagt, es verstößt gegen die Grundrechtecharta der Europäischen Union, wenn ohne Anlass alle Telefon- und Internetkommunikationsdaten gespeichert werden. Zu groß sei der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Es könnten aus der Gesamtheit der Daten sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Menschen gezogen werden. Das könnte dazu beitragen, dass sie das Gefühl haben, ständig überwacht zu werden. Bislang ging es in all diesen Entscheidungen um Vorratsdatenspeicherung in anderen europäischen Ländern. Heute nun endlich ein Urteil zur deutschen Vorratsdatenspeicherung. Die war zwar nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts überarbeitet worden, aber auch für Deutschland war vorgesehen, dass die Daten ohne jeden Anlass gespeichert werden sollen. Wegen der grundsätzlichen Linie des obersten EU-Gerichts wurde das deutsche Gesetz allerdings erst einmal auf Eis gelegt. Mit der Luxemburger Entscheidung zur deutschen Regelung wird heute klar, ob und in welchem Ausmaß staatliche Ermittler Zugriff auf alle Telefon- und Internetdaten bekommen werden.
In Koblenz beginnen heute die Special Olympics Landesspiele Rheinland-Pfalz. Bei dem inklusiven Sportfest treten 800 Athleten mit und ohne geistige Behinderung gegeneinander an. Michael Häusler.
Bei den Landesspielen steht nach Angaben der Veranstalter nicht das Gewinnen im Mittelpunkt, sondern die Freude am Sport. Die Wettbewerbe werden in 12 Sportarten ausgetragen, unter anderem im Badminton, Leichtathletik, Fußball, Judo, Golf und Schwimmen. Heute Abend werden die Special Olympics mit einem 2 Kilometer langen Fackellauf durch die Koblenzer Innenstadt feierlich eröffnet. Sie dauern bis Donnerstag. Zuschauer sind laut Veranstalter bei den Wettbewerben herzlich willkommen. Der Eintritt zu den Spielstätten, unter anderem im Stadion Oberwerth und im Beatus Bad ist kostenlos. Eigentlich sollten die Landesspiele schon vor 2 Jahren in Koblenz zu Gast sein. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie jedoch verschoben werden.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.